Ja, danke für das Bild mit der Kreditkarte. Bei Gott ist es ein bisschen anders, gell? Dann können wir können da nichts irgendwo reinstecken und dann kommt Gott heraus. Gott ist nicht einfach da auf Bestellung. Das ist es ja. Das Geheimnis ist auch nicht so, dass man irgendetwas machen muss oder so, sondern wir werden nachher darauf kommen, Gott ist immer da. Ist das deins?
Ja, genau.
Ja, wenn wir von Geist reden, also es gibt heute keine Spukgeschichten oder so, oder Gespenstergeschichten. Wir reden nicht über Geister. Denn gell, in der heutigen Welt, wenn wir da von Geist reden oder von Geistern, oder wollen wir es ein bisschen verenglischen von der Spiritualität, Spirit, Spirit, Geist, da gibt es viele Dinge, die aber eigentlich nichts mit Gott zu tun haben. Und wenn wir in diesem Zusammenhang dann von Theologie reden, dann reden wir aber auch nicht unbedingt von Gott, oder die Menschen dann reden nicht von Gott, sondern halt von diesen Wesenheiten oder von den Umständen oder von dem, was sie dann glauben oder sich vorstellen, was die Realität sei. Aber wir, wenn wir von Theologie reden, dann reden wir ja oder wissen wir nach dem ursprünglichen Sinn dieses Wortes. Theos, der Ausdruck für Gott, für den Gott der Bibel, und Logie kommt von Logos, dem griechischen Ausdruck für das Wort oder die Lehre, die Wahrheit. Also die Wahrheit, die Lehre über Gott, da geht es, das geht uns ans Herz und davon reden wir als Christen. Und wir wollen auch jetzt zum Ursprung dieses Wortes zurück, zur Theologie, also nicht über irgendwelche Geister, sondern wir reden über Gott und darüber, dass Gott eben Geist ist. Und das ist schon so. Was wir von Theologie verstehen oder was wir unter Theologie verstehen, das prägt unser Denken und unser Handeln und die praktische Ausführung unseres Glaubens. Und deswegen beschäftigen wir uns ja in dieser Reihe über das Zeugnis Gottes, das er uns mitgibt in der Schrift. Wir wollen darüber studieren, wie er ist, was er über sich selber gesagt hat. Wir wollen Gott verstehen oder annähernd verstehen, wie er wirklich ist, wie wir ihn begreifen können. Und nicht nur irgendwelche Ansichten austauschen über irgendeinen Gott über den Gott, über das, was wir uns unter Gott vorstellen. Letztes Mal haben wir über die Selbstexistenz, die Aseität, geredet. Wir haben gesehen, dass Gott schon immer war, dass er ist und immer sein wird. Gott ist ewig. Wir haben gesehen, dass Gott von niemandem und nichts abhängig ist. Er genügt sich selbst, könnt ihr euch erinnern. Und wir haben gesehen, dass das Leben in ihm wohnt und aus ihm kommt, dass die ganze Schöpfung von ihm kommt, durch ihn besteht und zu ihm zurückgeht. Wie jetzt schon ein paar Mal gesagt wurde, heute beschäftigen wir uns mit der Eigenschaft, dass Gott Geist ist. Wenn wir sagen, Gott ist Geist, dann meinen wir, dass Gott keinen physischen Körper hat. Dass er unsichtbar ist und dass er unbegrenzt ist. Und das sind diese drei Stichwörter, die wir miteinander anschauen wollen. Keinen physischen Körper, ich nenne das mal immateriell, dass er unsichtbar ist und dass er unbegrenzt ist. Gott ist immateriell. Wenn wir das sagen, dass Gott immateriell ist, bedeutet das nicht, dass er nicht existiert. Materie, alles, was wir sehen, was wir anfassen können, was wir hier in dieser Welt mit unseren Sinnen ergreifen oder begreifen können, das ist nicht Gott und Gott ist nicht so. Viele Menschen halten nur das für, was sie sehen und anfassen können, einen materiellen Beweis für die Existenz einer Sache bekommen. Das hat aber dann auch gar nichts mit Glauben zu tun. Aber darum ist dann auch Gott für sie nicht existent. Man sieht ihn nicht, man kann ihn nicht fassen, man kann ihn ja nicht auch nur von der Kreditkarte her herzaubern, von einem Konto abheben oder wie auch immer. Sie denken, Gott ist dann nur eine Fantasie. Materialismus mit all seinen Auswirkungen. Wenn wir sagen, Gott ist immateriell, meinen wir, dass Gott nicht als anfassbare Materie existiert, sondern, wie die Bibel bezeugt, als Geist. Und das erste Zeugnis lesen wir hier in Johannes 4,24, wo Jesus in der Diskussion mit der Frau am Brunnen diesen Satz sagt: Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott ist Geist, sagt Jesus. Und das hat noch eine andere Auswirkung. Wir kommen dann nachher später darauf. Griechisch wird hier der Ausdruck Pneuma gebraucht. Und Pneuma ist so ein Ausdruck, ja, er bedeutet auch Geist oder nicht fassbar, aber er bedeutet eben auch Atem, Ruach, Wind. Der hebräische Ausdruck dafür ist Ruach. Eigentlich die ursprüngliche Bedeutung Gottes, auch des Namens Gottes, wie er sich offenbart. Pneuma. Jesus meint damit hier klar bei der Frau am Brunnen da in Samaria, dass Gott keinen Körper hat, wie wir Menschen haben, keine physische Gestalt. Wir können ihn nicht messen, weder sein Gewicht noch seine Höhe und Breite und Tiefe. Ich kann mein Gewicht messen und meine Breite. Aber bei Gott können wir das nicht. Und somit hat er auch, was nicht, keine Körperteile. Ist das wahr? Wir lesen doch von den Händen Gottes, die tragen oder so, oder die eingreifen, nicht? Wir lesen von den Augen Gottes, die gewisse Dinge sehen, die wir Menschen tun oder eben nicht tun. Oder? Er trägt auch keine Brille. Es gibt Verse, die reden vom Arm Gottes, wie er etwas tätigt, oder? Im Alten Testament, der Jesaja 52 oder 53. Oder den Ohren Gottes, wie Gott hört. Nicht nur Gebete, sondern er hört auch alle anderen Dinge. Das ist ein bisschen beängstigend, gell? Ist das nicht zu dem Widerspruch zu Jesu, wenn er ja sagt, Gott ist Geist, also er hat keinen physischen Körper? Wie begreifen wir das? Was meint ihr?
Wie ein Auge. Oder wie ein Auge.
Ja, wie ein Auge oder wie ein Ohr oder wie ein Arm. Ja? Man redet hier von einem, ja, jetzt wird es ein bisschen theoretisch, gell? Anthropomorphen Ausdruck. Es ist eine Art Bildrede, Entschuldigung für die vielen Fremdwörter, gell? Aber es ist eine Art Bildrede. Also man redet von Gott mit einem Bild, das wir begreifen können. Für was steht eine Hand? Dass man etwas tun kann, etwas schaffen kann, oder? Für was steht ein Auge? Dass man etwas erkennt und sieht, also begreift, oder? Und dann nehmen wir hier die Körperteile und projizieren sie quasi da ein bisschen auf Gott, damit wir ihn begreifen können. Wenn Gott zu Mose sagt, er habe Gnade in seinen Augen gefunden, im Exodus 33, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden, bedeutet das, dass Gott Gnade walten lässt, Mose gegenüber, weil er ein ihm wohlgefälliges Leben geführt hatte. Wenn von Gottes Arm die Rede ist, bedeutet das, dass Gott mächtig ist, er ist fähig, etwas zu bewegen. Er hat Macht und hat Kraft, kommt auch in den Psalmen oft vor. Um es anders auszudrücken, um uns etwas klar machen zu können, muss sich Gott auf unser Niveau des Verständnisses hinabbewegen. Denn wir können nur mit dem, von dem reden, was wir sehen, was wir begreifen können. Umkehrschluss, wir können Gott nicht begreifen, wie er wirklich ist. Gott muss quasi Kindersprache benutzen, um bei unserem begrenzten Verstand ein bisschen etwas zu hinterlassen, womit wir arbeiten können. Hätte Gott wirklich Augen und Ohren, würde das was bedeuten?
Dass er nur begrenzt
sieht. Ja, genau. Nur begrenzt sieht und hört. Dann könnte er nur einmal nur bei Kurt sein, wenn er am Beten ist, aber nicht gleichzeitig bei jemand anderem. Dann würde er ganz viele Gebete wahrscheinlich verpassen, wenn er wirklich Augen und Ohren hätte, im physischen Sinne, oder? Er könnte nur zu einer Zeit an einem Ort sein. Da aber Gott Geist ist, ist es ihm möglich, zu allen Zeiten an allen Orten zu sein. Gott durchdringt alles, ist immer überall. Wenn wir nach dem Gottesdienst nach Hause gehen, jeder zu sich heim, ist Gott trotzdem mit jedem und schon zu Hause, bevor man zu Hause ankommt, bei allen von uns. Er ist jetzt auch da, aber er ist jetzt auch in der Pfimi, wo sie auch Gottesdienst haben, oder in der Stamm. Und er wird dann noch da sein, wenn wir alle weg sind, wird Gott immer noch da sein. Und er ist auch jetzt bei uns zu Hause, wenn wir nicht da sind. Gott ist immer überall. Und er ist da schon, wohin wir auch immer gehen, noch vor uns. In Hebräer 13,5 lesen wir ein Zitat aus Josua 1,5. Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Ich will dich, das ist ein absoluter Ausdruck, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Niemals. Und das ist ein absoluter Ausdruck, etwas, das ich persönlich eigentlich nicht so mag. Weil ich kann selber nicht sagen, ich werde Silvia nie verlassen. Also ja, ich habe es natürlich schon vor, gell? Aber ich bin auch nur Mensch, weil ich kann diesen Absolutheitsausdruck nicht halten. Ich bin Mensch, ich bin fehlbar. Gott kann das aber. Das heißt, wenn er das zu allen sagt, ich werde dich nicht verlassen und ich werde nicht von dir weichen, dann kann er das, weil er Geist ist. Wie sollte das denn für uns alle gelten und wir diesem Wort den Glauben schenken sollen, wenn Gott nicht Geist wäre und er durch einen Körper beschränkt? Sagte nicht auch Jesus, dass er mit uns allen sein wird bis an der Weltende, jederzeit? Am Ende des Matthäus-Evangeliums? Ist es nicht wunderbar, dass Gott in seiner ganzen Größe jederzeit bei uns sein kann? Wir haben letztes Mal über die Asenität gesprochen. Wie groß ist Gott? Er war schon ewig da und wird ewig sein. Er durchdringt alles und ist überall in seiner Schöpfung. Die Materie ist nicht Gott, die Materie ist seine Schöpfung. Er ist anders. Das haben wir auch gesagt, er ist einzigartig, er ist anders als diese Welt. Der Schöpfer ist nicht wie seine Schöpfung. Das zweite Stichwort, Gott ist unsichtbar. Ein physikalisches Wesen, ein materielles Wesen kann natürlich gesehen werden, ein geistiges aber nicht. Und darum sind wir auch berufen, aus Glauben zu leben, hä? Sagt doch Paulus im Römerbrief, im ersten Kapitel. Oder im 2. Korinther hier, Vers 5, 2. Korinther 5, 7. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Ein Hinweis darauf, dass wir Gott nicht fassen können und halten können, sondern wir müssen darauf vertrauen, dass er da ist. Anders können wir ihn nicht fassen. Im Glauben, aber nicht im Schauen. Johannes 1,18. Niemand hat Gott je gesehen, schreibt der Johannes. Was denkt ihr, was bedeutet das wörtlich? Niemand hat Gott je gesehen. Im Wort, im Sinne des Wortes. Niemand hat Gott je gesehen. Das ist so. Genau das bedeutet es. Niemand hat Gott je gesehen. So, wenn euch jemand sagt, er habe Gott gesehen, ist das was? Ich sage es mal ein bisschen elegant, unwahr. Ja? Im besten Fall ein Traum, im schlimmsten Fall ein Manipulationsversuch. John MacArthur erzählte mal folgende Geschichte. Einmal kam zu mir ein Prediger und erzählte, dass eines Morgens beim Rasieren im Bad Gott ihm erschienen wäre. Ich fragte nach, du meinst Gott erschien dir? Und der Prediger sagte, ja, Gott ist mir erschienen. Ich fragte dann, hast du dich dann weiter rasiert? Denn wenn Gott dir jemals erscheinen würde, du auf deinem Gesicht auf dem Boden liegen würdest. Wir alle können seine Gegenwart und seine Herrlichkeit gar nicht ertragen. Denken wir an das Zeugnis von Mose. Kommen nochmals darauf. Die einzige körperliche Manifestation Gottes ist was oder wer? Christus, genau, Jesus. Da war Gott bei den Menschen materiell. Ganz Gott und ganz Mensch. Johannes 6, 46. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte. Nur der, der von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Und hier redet Jesus von sich. Es gibt Stellen in der Bibel, die davon sprechen, dass sich Gott in einem Licht offenbart hat. Das war seine Herrlichkeit. Wir kennen ein bisschen diese Stellen. Das war die Herrlichkeit, die von ihm ausging in Form von Licht. Mose wollte auch Gott sehen. Zeige mir deine Herrlichkeit. Da auch wieder im Exodus 33. Gott wies ihn an, in einen Felsspalt zu gehen. Oder? Zu einem Felsen zu gehen, er würde ihn dann in diesen Spalt stellen da und seine Hand über ihn halten. Also schützen. Wenn er an ihm vorüberzieht, damit Mose nicht sterben müsste. Denn der Gott sagt, komm, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Wir können ihn nicht ertragen, wenn er uns so erscheinen würde. Und er sagt ihm dann, du kannst mich dann von hinten betrachten. Oder? Und er musste ihn speziell schützen, in diesem Moment da auf dem Sinai. Anders ist und war Gott nie und nicht sichtbar. Er ist nicht körperlich, er ist nicht material, er ist nicht physisch. Kolosser 1, 15. Dieser, damit ist Jesus gemeint, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Schreibt hier Paulus. Jesus ist die einzige, ja, man kann es nicht anders sagen, Manifestation Gottes. 1. Timotheus 1, 17. Aber Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Schreibt hier Paulus an Timotheus. Und 1. Timotheus 6 dann am Schluss, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Gott. Und somit sind wir vollkommen davon abhängig, was die Bibel über Gott sagt. Nicht andere Menschen, die ihn anscheinend gesehen haben. Auch nicht, wenn sie irgendwie einen Besuch im Himmel gemacht haben. Wir können ihn nicht anschauen und nicht mustern. Aber in der Schöpfung gibt es eine begrenzte Offenbarung des Schöpfers. Wir können einen Teil Gottes in seiner Schöpfung sehen, ein Abbild. Und man sagt ja danach, oder? Wenn wir einander anschauen, sehen wir auch einen Teil von Jesus. Sehen wir einen Teil Gottes, weil Gott in uns allen lebt. Oder? So wie wir begrenzt etwas über eine Person lernen können, wenn wir durch seine Wohnung gehen und beobachten, Fotos anschauen, die Bilder, die aufgehängt sind, welches Muster die Handtücher haben, wie viel Staub in den Ecken liegt und so weiter, können wir einiges über eine Person lernen, aber nicht alles. Paulus anerkennt das in Römer 1,20. Wir können in der Natur erkennen, dass Gott die Ordnung liebt, die Vielfalt, aber auch den Überschwang. warte auch letzthin ein bisschen draußen. Habt ihr gesehen, überall, das macht schon fast Angst, wenn man Heuschnupfen hat, he? Überall die Hasel, oder? Ich meine, wie viele Pollen gehen da raus? Den Überschwang. Reicht es denn nicht, in einer Blumenwiese eine Blume von jeder Art zu haben? Nein, hunderte von jeder Art. Hm? Überschwang, Vielfalt, Ordnung. Ein Gott des Lebens, der Regen fallen lässt. Ein Gott der Zerstörung, wenn Gewitter und Stürme die Welt überziehen und da wieder Bergrutsche runterkommen. Wir lernen vieles über Gott in seiner Schöpfung, aber noch viel mehr und vor allem aus seinem Wort. Das macht die Inkarnation Gottes in Jesus auch so speziell, dass der unsichtbare Gott auf diese Art sichtbar wurde. Wenn Kinder oder auch manchmal auch Erwachsene fragen, wie Gott aussieht, was ist die Antwort? Was sagt man dann? Alter Mann mit langem Bart, oder was sagt man dann? Was hat Jesus gesagt, als da der, ich glaube der Philippus war das, oder? Gefragt hat, könntest du uns Gott zeigen oder irgendwie so? Hä? Dann was hat er gesagt? Ja, genau. Hast du mich nicht jetzt schon die ganze Zeit gesehen? Oder? Also, wenn mir jemand fragt, wie Gott aussieht, ist die Antwort Jesus Christus. Gott hat sich ganz als ganzen Menschen offenbart. Johannes 1,14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1,18, niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Jesus hat den unsichtbaren Vater erklärt und verkündigt, sichtbar gemacht. Und jetzt eben dieses Wort zu Philippus im Johannes 14, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, solange ich bin, ich bei euch. Und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und da gibt es dann nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder spricht da ein Verrückter, oder es ist der Messias, der Sohn Gottes. Das ist kein Guru oder Lehrer oder Meister oder Rabbi würde so reden. Weil das passt nicht. Weil dann, wenn er dann lügen würde, wäre er kein Rabbi und kein Weiser, oder? Wenn er aber recht hat, dann ist er der Messias. Also entweder ist er ein Verrückter oder ist er der Messias. Und wir glauben aber dem Wort, dass er genau der ist, was er von sich sagt. Der Sohn, Gott, der Retter der Welt, der hinabstieg aus der Unendlichkeit und am Kreuz für unsere Sünden starb. Der auferstand und uns ins ewige Leben vorausging. Das ist Gott. Hebräer 1,3, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Redet da der Autor über Christus. Drittens, Gott ist unbegrenzt, man kann auch ein bisschen sagen unendlich, hä? Aber weil er eben keine physischen Grenzen hat, ist er unbegrenzt. Ist einfach das bessere Wort. Da Gott Geist ist, ist er nicht körperlich gebunden. Er hat keine physischen Grenzen. Er wird nicht eingeschränkt durch diese Welt aus Raum und Zeit. Und somit ist er grenzenlos. Ja, ein anderes Wort ist unendlich. Er ist überall. Es spielt keine Rolle, wo wir uns aufhalten. Gott ist da. Und nicht nur, weil er in uns ist, oder seinen Geist in uns gelegt hat, sondern Gott ist da. Er ist überall in seiner Schöpfung. Hiob 5,9, der große Dinge tut, die nicht zu erforschen sind, und Wunder, die nicht zu zählen sind. Dieser Gott, der ist zu Sachen fähig, die wir mit unserer Möglichkeit nicht mal fassen können. Der ist da. Das bringt uns zu Lobpreis und Anbetung. Und hoffentlich, und vielleicht und denke eigentlich hoffentlich eher, aber in Demut. Und wie wir vorhin gesungen haben, auch auf die Knie. Gott ist nicht begrenzt, das löst Ehrfurcht aus, bringt uns zum Erstaunen. Das wäre bei einem begrenzten Gott nicht in der Art möglich. Begrenzter Gott, was fällt uns dabei ein? Götzen? Ja. Götzen aus Holz, aus Ton, vielleicht mit Gold überzogen. Denken wir an die Kälber und nicht nur die am Sinai, sondern auch die, die Jerobeam gemacht hatte. Für Dan und Bethel, oder? Das sind begrenzte Götter, also Götzen. Gott ist so viel größer als wir, jenseits unserer Realität. Das zwingt uns doch auf unsere Knie und bringt uns zur Anbetung, zu einer echten Anbetung. Und nicht nur ein, weil es unser Herz erwärmt, sondern weil wir merken, dass Gott so viel größer, dass Gott so viel anders ist als wir. Wir müssen doch umso mehr staunen, dass dieser Gott sich für uns begrenzt hat und Mensch geworden ist. Er hat sich wieder begrenzt. In Hiob 9 kommt praktisch der gleiche Vers nochmal. Er tut große Dinge, die nicht zu erforschen und Wunder, die nicht zu zählen sind. Und wenn ich in die Natur hinausschaue oder wie unser Körper funktioniert, das sind schon Wunder an sich. Und wenn ich schaue, wie Menschen zu Gott zurückfinden, dann sind das noch viel größere Wunder. Unzählige Wunder. Selbst wenn wir mit all unserem Verstand versuchen zu begreifen, wie Gott ist und was Gott tut, erreichen wir dennoch nie und nimmer die Grenze seiner Möglichkeiten. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Das ist nur möglich, weil er Geist ist. Es gibt für ihn keine Einschränkungen in seinem Wissen, in seiner Weisheit oder seiner Stärke. Die Stärke unserer Muskeln ist begrenzt. Man kann sie zwar trainieren, gell, und dann gehen mehr Gewichte auf die Stange oder eben weniger vielleicht oder gar keine. Aber für Gott gibt es diese Begrenzung nicht. Gott hat keine Muskeln. Für ihn ist nichts unmöglich. Und das ist der Gott, den wir anbeten. Der Gott, dessen Sohn wir nachfolgen. Der einzige lebendige Gott, der unserer Anbetung würdig ist. Wenn nun jemand hier ist, der denkt, dass er schon so lange mit Gott unterwegs ist, und er kenne ja das auch schon so gut, und er kennt die halbe Bibel auswendig, und ja, er hat alles schon mal gehört, irgendwo in einer Predigt und gelesen in Büchern, dem sei einfach gesagt, dass vielleicht nicht mal dein ewiges Leben reichen wird, um Gott zu begreifen. Denn du bist immer noch sein Geschöpf. Du bist ihm nicht gleich. Und du wirst auch in der Ewigkeit nicht ihm gleich sein. Du wirst auch in der Ewigkeit sein Geschöpf bleiben. Und so sind wir nicht fähig, Gott vollständig begreifen zu können. Es gibt noch viel, viel Raum, wo du und ich und wir alle in der Beziehung zu ihm wachsen können. Das ist eine Perspektive. Eine großartige, aber vielleicht auch ein bisschen furchtbar, also weckt auch vielleicht ein bisschen so Ehrfurcht, ein bisschen Ängstlichkeit. Ja, kann ich dem Gott irgendwie nahe kommen, diesem Gott, der so groß ist und so unfassbar? Aber wir können die Beziehung zu ihm vertiefen. Wir können in ihm wachsen. Und dafür wird, da bin ich sicher, wenn ich das Evangelium ein bisschen begriffen habe, wird er uns dabei helfen und uns seinen Segen geben. Amen.